Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Man sitzt von morgens bis abends alleine hier und hofft, dass immer mal jemand kommt oder mal anruft. Aber die Kinder sind alle am Arbeiten. Wenn mal jemand kommt, dann freut man sich, aber der ist dann direkt wieder fort. Das Altersheim kommt für mich nicht in Frage. Aber so wie es ist, kann ich mir das auch nicht vorstellen.
So ganz ohne Kontakte, das soziale Umfeld weggebrochen, der Partner vielleicht verstorben, der Freundeskreis wird immer kleiner. So ergeht es vielen Menschen in Deutschland. Älter werden heißt für nicht wenige auch einsamer werden. Und darum geht es heute hier in der Lebenszeit. Ich bin Petra Enzminger, freue mich, wenn Sie zuhören und dabei bleiben. Einsamkeit im Alter, werden alte Menschen von der Gesellschaft alleine gelassen? Kümmern wir uns da zu wenig? Mein Kollege Matthias Sommer hat Menschen angesprochen, auf der Straße, in der Nachbarschaft, im Bekanntenkreis. Und dabei hat er es nicht leicht gehabt, wie er uns dann berichtet hat. Gerade ältere Menschen wollen nicht öffentlich über das Thema Einsamkeit sprechen. Einen kleinen Auszug dessen, was er dennoch erzählt bekommen hat, haben wir gerade gehört. Fühlen Sie sich einsam? Was denken Sie über Einsamkeit im Alter? Fragen, auf die er auch diese Antworten bekommen hat.
Man wird darauf aufmerksam, dass die Probleme immer größer werden. Und dann sieht man, das sind immer andere. Hoffentlich bin ich das nicht. Und da möchte ich nicht hin. Alt werden, ja, aber nicht so.
Wenn sich Leute gegen Kinder entscheiden, dann wollen wir hoffen, dass sie es nicht später mal irgendwann bereuen.
Ich habe die Töchter alle in der Stadt. Und dann können wir anrufen.
So direkt nach dem Tod meines Mannes, dann kommen sie erst noch alle und bedauern einen. Und urplötzlich ist das vorbei. Man wird nicht mehr eingeladen, steht total außen vor nachher.
Wird nicht mehr eingeladen, die Kinder längst auf eigenen Bahnen unterwegs. Für lange Besuche ist da wenig Zeit. Einsamkeit im Alter, wenn auch Sie etwas darüber berichten mögen, dann rufen Sie uns doch an. Die kostenfreie Telefonnummer lautet wie immer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Wenn das soziale Umfeld wegbricht, vielleicht kennen Sie das. Es wird immer ruhiger um einen herum. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Vielleicht sorgen Sie sich und haben eventuell auch Angst davor, irgendwann einmal alleine zu sein. Oder Sie haben für sich längst eine Lösung gefunden, ein Rezept gegen die Vereinsamung im Alter. Auch das interessiert uns. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an diese Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Rückrufnummer. Und wenn Sie sagen, ja, ich möchte darüber sprechen, aber meinen Namen nicht nennen, auch das ist möglich. Einsamkeit im Alter, das Thema in der Lebenszeit. Und wir haben Gäste. Monika Lang ist im Studium. Sie ist die Vorsitzende der Aachener Nachbarschaftsinitiative Öcher Freunde. Grüße Sie.
Guten Tag.
Und neben Ihnen sitzt Marga Koss. Sie werden uns noch einiges über Ihre Erfahrungen auch berichten, haben sich entschlossen, damit an die Öffentlichkeit auch zu gehen und haben in einem Kurzfilm der Bundesarbeitsgemeinschaft BAXO über Ihre Gefühle berichtet. Da kommen wir gleich noch drauf. Schön, dass Sie auch da sind.
Guten Tag.
Aus Nürnberg zugeschaltet ist uns Professor Dr. Frieda Lang, Inhaber des Lehrstuhls für Psychogerontologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Schönen guten Morgen nach Nürnberg.
Ja, guten Morgen. Tut mir leid, dass meine Uni einen so langen Namen hat.
Werden wir kürzer erwähnen dann im Laufe der Sendung. Marga Koss, der Kurzfilm, den ich gerade schon erwähnt habe, der ist im Rahmen eines Wettbewerbs entstanden, den die BAXO ausgeschrieben hat, einsam, Fragezeichen, zweisam, Fragezeichen, gemeinsam, Ausrufungszeichen. Wie erleben Betroffene Einsamkeit und was hilft gegen Einsamkeit? Das wurde dargestellt eben in diesem Kurzfilm. Da kommen drei Menschen zu Wort, ein Mann und zwei Frauen. Eine davon waren Sie. Warum haben Sie sich entschlossen, damit zu machen?
Weil ich gefragt worden bin und zu dem Thema doch etwas sagen wollte. Weil es wirklich so ist, dass man als alleinstehender und älterer Mensch einsam ist. Es ist aber auch eine finanzielle Sache. Also man kann nicht in ein Café gehen und da 8 Stunden sitzen, da kommt keiner zu dir hin und sagt, bist du einsam?
Sie haben in dem Film ja auch erzählt, dass Sie eigentlich ein lustiger Typ sind, im Karnevalsverein auch waren und sich nie hätten vorstellen können, dass Sie tatsächlich sich irgendwann einmal einsam fühlen werden. Warum würden Sie sagen, ist es dennoch so gekommen? Sie haben die finanzielle Situation angesprochen, aber möglicherweise kann man sich zusammenschließen zu Spaziergängen, andere Dinge versuchen zu organisieren.
Ja, aber man muss erst mal an die Leute rankommen. Man weiß ja nicht, wer einsam ist.
Das heißt, Sie würden sich wünschen, dass man leichter auch zueinander findet. Möglicherweise muss man dann aber auch zu sehr rausgehen. Ist das für Sie auch eine Anstrengung?
Anstrengung ja, aber die würde ich dann gerne in Kauf nehmen.
Wann fühlen Sie sich einsam?
Das fängt morgens schon an. Wenn ich aufstehe, dann denke ich, ich bin seit April Rentnerin und dann denke ich, was machst du jetzt den ganzen Tag? Ich kann ja nicht von morgens bis abend nur die Wohnung putzen oder so. Aber man weiß ja auch nicht, wo man hingeht. Ich habe zwar einen Kölnpass, ne, und könnte in den Zoo und sowas, aber das kostet ja auch Geld. Und weil wir haben zwar ein Leben lang gearbeitet, wir Alten, aber es reicht halt nicht vorne und hinten. Ja, und dann muss man sich zweimal überlegen, kannst du dir das erlauben oder und ins Café, das geht auch nicht. Ein Kaffee 2,50 Euro, also wer kann das denn bezahlen?
Sie haben eine Tochter.
Ja.
Können Sie mit ihr über Ihre Gefühle sprechen oder fällt das gerade mit dem eigenen Kind auch schwer?
Ich kann mit ihr über meine Gefühle reden, aber die geht ja auch den ganzen Tag arbeiten und samstags auch noch. Da ist die froh, wenn die sonntags mal frei hat und ihre Ruhe hat. Das verstehe ich ja auch.
Monika Lang, Sie sind die Vorsitzende einer Aachener Initiative, die helfen will, die Menschen aus der Isolation auch holen möchte. Wenn Sie hören, wie es Marga Kossa geht, was würden Sie ihr raten?
Ja, ich könnte ihr nur raten, dass sie zu uns kommt. Aber wir sind halt in Aachen und sie ist aus Köln. Aber genau solche Menschen wie sie sprechen wir an, wobei wir eben nicht nur Begegnungen schaffen, sondern wir geben den Menschen auch in ihrer Situation noch die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und sich zu engagieren, etwas für andere zu tun und sich damit dann eine Zeitrente anzusparen. Also die Zeiten, die man einbringt, werden gut geschrieben. Und gerade dann in höherem Alter, wenn die Gebrechlichkeit kommt, dann kann man diese Zeit abrufen. Es kostet kein Geld, sich dann begleiten zu lassen oder etwas zu unternehmen oder mal einen Fahrdienst zu bestellen. Und das ist dann auch ein Mittel gegen die Armut im Alter, die ja auf uns noch in größerem Umfang zukommen wird.
Dieses Projekt Zeitbank nennt sich das. Das wird hier sicherlich noch mehrfach Thema auch sein. Die Öcher Freundin nennt sich der Verein, den Sie auch gegründet haben vor ein paar Jahren. Das kurz übersetzt, sage ich nochmal, Aachener Freunde heißt. Was hat Sie bewogen, diesen Verein zu gründen?
Ja, das war also vor 15 Jahren, dass wir gegründet haben. 2005 haben wir aktiv angefangen zu arbeiten im Januar. Bewogen hat mich eigentlich, meine Kinder, die gesagt haben, ihr werdet zu viele und wir sind so wenige und wir müssen arbeiten. Und ihr seid noch fit, ihr Alten seid noch fit, ihr könnt da selbst was für euch tun. Und das war mir sehr eingängig, das habe ich sofort verstanden. Und dann habe ich angefangen, mich zu erkundigen, was es denn so für Möglichkeiten gibt. Und da bin ich auf die sogenannten Seniorengenossenschaften gestoßen. Wir haben jetzt keine Genossenschaft gegründet, weil das relativ teuer ist. Das kann man genauso gut mit einem Verein auf EV-Basis, gemeinnütziger EV-Basis machen.
Haben Sie denn selbst schon mal das Gefühl der Einsamkeit erlebt?
Nein, ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Dass vielleicht mal ein Tag war oder sowas in Jahren, dass ich, aber eigentlich nicht. Ich habe sehr großes soziales Netzwerk, auch durch meine vielfältigen Engagements. Da lernt man einfach viele Leute kennen. Und ich muss schon extra dafür sorgen, mal allein zu sein. Aber allein sein und einsam sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Dennoch haben Sie sich entschlossen, eben etwas auch gegen das Alleinsein und dann eben in der Steigerungsform dann möglicherweise das ungewollt Alleinsein gegen die Einsamkeit zu tun. Was war da genau der Beweggrund, in diese Richtung zu gehen?
Ich habe von vielen Leuten, gerade Älteren, gehört, dass es in der Innenstadt von Aachen, wo sehr viele Studenten wohnen, immer mehr die Nachbarschaft verloren geht. Also dann gibt es plötzlich nur noch eine alte Dame und rundherum wohnen nur noch Studenten-WGs im gleichen Haus und nebenan, sodass die gar nicht mehr anfangen, nachbarschaftliche Kontakte aufzubauen, weil da ein ständiger Wechsel ist. Und das hatte ich dann auch mit dem Sozialplaner in Aachen mal besprochen. Und der sagte, ja, das ist bekannt, das Problem, besonders in der Innenstadt. Und dann haben wir gesagt, da tun wir jetzt was. Da bauen wir jetzt ein Netzwerk auf, damit die Leute miteinander in Verbindung kommen.
Welche Geschichte hat Sie dann im Laufe der Jahre am meisten bewegt? Was haben Sie da erlebt?
Oh, da gibt es so viele Geschichten. Also was mich besonders bewegt hat, war, wir haben ein Mitglied gehabt, gar nicht, war um die 40, die war herzkrank seit ihrer Geburt und wurde immer hinfälliger und musste ein Spenderherz bekommen und wartete darauf. Und dann lag sie fast ein Jahr lang im Klinikum in dieser Wartesituation. Und wir haben uns um sie gekümmert und haben ihr dann aber die Möglichkeit gegeben, selbst auch was zu tun. Wir haben ihr dann Bastelmaterial besorgt und eine Liste von Mitgliedern, die Geburtstag haben. Und sie hat dann die Geburtstagskarten gebastelt und geschrieben und hat dafür Zeit gut geschrieben bekommen, die sie dann wieder einlösen konnte bei uns und so aus ihrer bedürftigen Situation herauskam, weil sie konnte mit ihrer erarbeiteten Zeit auch die Freunde bezahlen, die für sie die Wäsche holten und gewaschen haben.
Wir holen Frieda Lang noch mit in die Runde, Psychogerontologe an der Uni Erlangen. Einsamkeit im Alter. Wir haben uns bewusst ja für die älteren Betroffenen entschieden, denn was die Ursachen angeht, sind sie besonders betroffen. Ist das so?
Also man kann nicht wirklich sagen, dass ältere Menschen per se ein höheres Risiko haben, einsam zu sein oder Einsamkeit zu erleben. Aber ich glaube, es ist vor allem eine andere Einsamkeit, die ältere Menschen erleben als jüngere. Das heißt, wenn wir uns jetzt nur auf Antworten auf die Frage, fühlt man sich einsam, verlassen würden, käme vielleicht der Eindruck heraus, dass Ältere gar nicht viel einsamer sind als beispielsweise 40- oder 50-Jährige. Aber trotzdem ist es doch eine andere Einsamkeit. Und die Geschichten, die wir jetzt schon gehört haben, zeigen doch, dass es da um andere und besondere Themen geht. Und die haben zu tun mit dem Gefühl der gesellschaftlichen Ausgrenzung, der Schwierigkeit, Wertschätzung zu erfahren, der Schwierigkeit für das, was man quasi benötigt, eine Hilfe zu bekommen, für die man sich nicht schuldig fühlen muss. Und so ist diese Idee der Zeitbank, die Frau Lang jetzt gerade vorgestellt hat, eben auch ein Weg aus diesem Gefühl des Verschuldetseins in solchen Beziehungen doch ein ganz guter Weg. Und das sind eigentlich die Lösungen, die auch viele Leute suchen. Und es sind ja nur sehr wenige, das muss man immer noch mal in Erinnerung rufen, die eben da nicht die Ansprache finden oder nicht den Kontakt oder den Zugang. Die große Mehrheit der über 65-jährigen Menschen in unserer Gesellschaft sind ganz entscheidend in ihren ehrenamtlichen, vielfältigen Aufgaben beitragend zu gesellschaftlichem Wert und Mehrwert und Wertschöpfung und bedeutsam. Das hat auch mal ein Soziologe ausgerechnet und festgestellt, dass das im Grunde von der Wertschöpfung, vom Bruttosozialprodukt betrachtet her, also genauso viel wert ist wie das, was zwischen 30 und 45 passiert.
Da sprechen Sie aber diejenigen an, die noch in der Lage sind, auch rauszugehen, die noch recht agil und gesund sind, ja, die über 65-Jährigen.
Das sind aber viele.
Dann kommt aber möglicherweise für viele eben auch die Phase der Krankheit, der möglicherweise auch nicht mehr ganz so großen Mobilität. Und ich habe gelesen, gerade dann im hohen Alter, da wird es dann etwas schwierig für viele Menschen, die Kontakte auch aufrechtzuerhalten. Und da nimmt dann die Einsamkeit tatsächlich zu.
Wir haben schon seit vielen Jahren bei uns in Nürnberg so eine Beratungsstelle aufgebaut, die nennen wir Beratung für gesundes Altern. Da kommen viele Leute zu uns, die sonst keine direkte Ansprache finden, weil sie nicht zum Arzt gehen können oder auch sonst keine Zugänge haben. Und da haben wir in unseren Fallanalysen festgestellt, dass es eigentlich vier Gründe gibt, die Menschen dazu bringen könnten, sich einsam zu fühlen. Das eine haben Sie beschrieben, dass man plötzlich krank wird oder gesund ist, nicht mehr aus dem Haus kommt. Das andere ist aber eben, dass wichtige Freunde oder Bekannte, die man hat, plötzlich nicht mehr mobil sind und sich so sozusagen zurückziehen müssen aus ganz verständlichen Gründen und man dann einfach keinen Ersatz findet oder eben auch leider versterben. Und der dritte Grund ist oftmals auch ein bisschen in der Biografie verankert. Man hat halt Enttäuschungen vielleicht manchmal erlebt im Laufe seines Lebens und kommt manchmal aus dieser Schleife des Enttäuschtseins nicht so richtig heraus, kommt mit den Familienangehörigen nicht klar und da gibt es dann keinen richtigen Ausweg. Und der vierte Grund, der ist ein bisschen überraschender vielleicht, aber der wird oft vergessen. Wir leben in einer der schnelllebigsten Zeiten der Menschheit, seit es die Menschheit gibt. Es gibt unendlich schnelle Veränderungen, rasante Entwicklungen, ständig Neuerungen und Mithalten im technischen Wandel oder mit jungen Leuten ist für ältere Menschen zunehmend schwer geworden. Und da entsteht so ein Gefühl des nicht mehr mithalten können, des Zurückgelassenwerdens. Wir sprechen in der Psychologie da auch von einem besonderen Begriff, der dafür schon geschaffen wurde. Man spricht von Obsoleszenz und meint das Erleben dieses Übriggelassenbleibens. Und das ist eben auch einsamkeitserzeugend.
Und Sie können es nicht sehen, weil Sie zugeschaltet sind aus Nürnberg. Marga Koss hier im Studio, die uns auch berichtet hat von ihren einsamen Gefühlen, hat mehrfach genickt. Gerade beim letzten Punkt haben Sie stark genickt. Ist das etwas, was Sie auch fühlen, dass es so eine schnelllebige Zeit ist, dass man als älter werdender Mensch da wirklich kaum noch mithalten kann?
Ja. Ich wollte aber auch noch dazu sagen, ich habe immer Schichtdienst gemacht und für Freunde keine Zeit gehabt. Ja, und jetzt stehe ich alleine da. Genau. Und die Eltern sind wirklich gestorben, alle. Ja. Und jetzt ist man einsam.
Und das Gefühl der Einsamkeit, das Sie jetzt beschreiben, ist ja ein besonderes. Es ist ja, man hat ja oft in dieser Situation das Gefühl, man sei selbst schuld oder verantwortlich an dieser Situation. Und das ist eigentlich auch eine Form von Selbstdiskriminierung, weil man ist ja nicht wirklich verantwortlich. Man ist auch, man darf ruhig zugeben, dass man einsam ist. Und es ist nichts Verwerfliches, denn es gibt dafür doch ganz gute Lösungen und Möglichkeiten. Und das versuchen wir beispielsweise im Gespräch ein bisschen zu erarbeiten und bieten dann auch an. Wir haben jetzt natürlich das Privileg, dass wir junge Menschen ausbilden im Gespräch mit älteren Menschen und dann kommen bei uns auch Studierende in Kontakt mit Menschen, die sagen, sie sind einsam oder sie leben in einer schwierigen Situation und da entstehen ganz tolle Sachen, also die eben auch für die wir das anbieten, eben dann auch tatsächlich motivierend und auch manchmal sogar richtig aktivierend wirken.
Peter Lang, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da auch angesprochen haben, also wie fühlt man sich selbst mit diesem Gefühl der Einsamkeit? 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie uns anrufen wollen. Und wir haben eine Hörerin in der Leitung, die uns aus Greifswald angerufen hat. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Also ich kann nur aus den Erfahrungen meiner Mutter sprechen, die leider verstorben ist. Meine Mutter war kurz vorm 87. Lebensjahr. Sie wird einsame Stunden gehabt haben. Die hat ja jeder Mensch, in welchem Alter auch immer. Aber meine Mutter war ständig von Besuchern, manchmal zu viel umringt, aber nicht nur alte, Mittelalter, junge Leute. Sie war sehr aufgeschlossen allen gegenüber. Sie hat viele Bekanntschaften durch die Kirche gemacht, wo sie dann einen Tag ging sie zum Basteln, einen Tag zur Bibelstunde, einen Tag zum Singen und einen Tag ging sie zum Schwimmen. Das machte sie aber alleine. Und ich durfte immer nur dienstags kommen. Da hatte sie nichts vor. Also ich bin der Meinung, man muss auch zeitig genug anfangen, Bekanntschaften oder Freunde zu pflegen. Man, und um sie herum sind auch alle, mit denen sie auch enger zusammen war, auch gestorben. Dazu kommt noch, meine Mutter war krank. Sie war an der Dialyse, sie hatte Leukämie und sie hat trotz alledem alles mitgemacht, was es gab. Soweit hat sie sich immer zusammengerissen. Und damit sind auch die Leute gekommen. Sie hat nicht jammernd gesessen, ist alles unterschiedlich. Aber ich kann nur sagen, frühzeitig sollte man Beziehungen pflegen, damit man später auch noch Bekannte und Freunde hat.
Haben Sie Ihre Lehre daraus gezogen und machen es ihr jetzt gleich?
Ich muss Ihnen sagen, ich habe nur ganz wenige Freunde. Das kommt aber dadurch, weil wir sehr einsam wohnen. Ja, ich meine jetzt, ich habe Bekanntschaften, die pflege ich schon seit 40 Jahren und ich habe auch junge Leute im Bekanntenkreis. Aber leider ist es bei mir nicht so, ich wohne so einsam.
Das heißt, Sie wohnen in der Nähe von Greifswald?
Ja, ich hatte das ja gesagt, in der Nähe von Greifswald.
Und da ist rund um Sie rum nicht mehr so viel.
Und es ist schwierig, so kam, meine Mutter wohnte in der Stadt und so kam die Enkeltochter von der und mit ihren Kindchen und mit allen. Und dadurch waren immer viele Menschen um sie herum, viele helfende Hände. In der Not waren immer die helfenden Hände da. Das muss ich immer wieder sagen. Eine kam plötzlich und sagt, jetzt besauge ich. Und die nächste kam und brachte ihr was zu essen. Es waren immer helfende Hände da. Aber meine Mutter hatte auch helfende Hände.
Und wäre es für Sie eine Option, umzuziehen?
Ja, das möchte ich. Aber verabschieden Sie sich mal von einem Haus und von einem großen Grundstück, in dem wir unser Essen anbauen. Das ist mein Problem. Sonst würde ich umziehen.
Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich dafür, dass Sie uns angerufen haben und uns geschildert haben, wie es Ihrer Mutter ergangen ist, wie es Ihnen ergeht. Und wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag noch und eine gute Zeit. Ja, die sozialen Kontakte, Monika Lang, die haben Sie ja schon beschrieben, wie wichtig die auch sind, auch für Sie in Ihrem Verein. Wir haben nicht so ganz so viel Zeit bis zu den Nachrichten, aber ich würde es gerne nochmal ansprechen. Soziale Beziehungen im Alter noch wichtiger als in jungen Jahren, würden Sie unterstreichen?
Ja, das ist so, aber man kann die auch noch im höheren Alter neu aufbauen. Das tun wir zum Beispiel bei uns im Verein, indem wir zum Beispiel gerade an dem Tag, am Sonntag, sagen unsere Mitglieder, da ist es eigentlich am einsamsten, da trauen sie sich noch nicht mal spazieren zu gehen, damit man nicht sieht, dass sie alleine sind. Weil dann gehen die Familien und die Freundesgruppen spazieren und dann haben sie das Gefühl, ganz extrem stark. Und dann haben wir gesagt, wir machen ein gemeinsames Sonntagskochen. Und da treffen sich Mitglieder von uns und kochen gemeinsam. Also es wird nicht für die gekocht, sondern alle schnippeln mit. Und dann gibt es soziale Verbindungen.
Wir sprechen gleich weiter nach den Nachrichten über Einsamkeit im Alter. 00800 4464 4464. Wenn Sie sich beteiligen wollen, oder schreiben Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und dann hören wir Sie vielleicht gleich nach den Nachrichten. Uhr 10:35 ist es gleich. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit. Wir sprechen über die Frage, ob alte Menschen von der Gesellschaft allein gelassen werden. Einsamkeit im Alter. Wie entsteht die eigentlich? Wie kann man ihr begegnen? Was kann man tun? Und die Wohnung ist leer. Es ist still. Man weiß nicht, wen man anrufen soll. Der Partner ist vielleicht verstorben, die Kinder weit weg in einer anderen Stadt. So beschreiben es ja viele Menschen im hohen Alter. Einsamkeit, gerade bei älteren Menschen, wirkt sie sich gar nicht gut auf die Gesundheit aus. Das haben Studien ergeben. Die Gefahr eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls steigt. Ja, das Thema unserer Lebenszeit heute: Werden die Menschen also von der Gesellschaft alleingelassen? Das ist die Frage, der wir nachgehen. Wir möchten Ihnen noch ein weiteres Projekt gegen Einsamkeit im Alter vorstellen. Cindy Meinert ist uns telefonisch aus Jena zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo.
Sie sind hauptberuflich für den Verein 1000 Taten tätig, einem gemeinnützigen Verein, der zum Ziel hat, bürgerschaftliches Engagement in Jena und Umgebung auszubauen. Es geht auch in den Projekten Nahbar und Paten für Demenz um Einsamkeit im Alter. Vielleicht erklären Sie uns erstmal, was Sie da tun.
Ja, das ist vollkommen richtig. Wir haben also ganz viele Projekte bei uns im Verein, in denen man sich ehrenamtlich engagieren kann. Aber diese beiden Projekte beschäftigen sich ganz konkret mit den alten und in diesem Sinne auch einsamen Menschen. Im Projekt Nahbahn versuchen wir also, diese Menschen zu erreichen, indem wir ehrenamtliche Menschen zu ihnen vermitteln, sodass am Ende eine Beziehung entsteht, in der sich gegenseitig besucht wird, Zeit geschenkt wird und damit Freude gewonnen wird. So ist auch unser Motto. Und im Projekt Paten für Demenz erfährt das Ganze nochmal eine ganz andere Ebene und vielleicht auch in dem Sinne eine Steigerung, indem die ehrenamtlichen Menschen, die sich bei uns engagieren, Menschen besuchen, die demenziell erkrankt sind. Und damit die pflegenden Angehörigen, die ganz oft ja 24 Stunden am Stück mit der Pflege betraut sind, ein Stück weit zu entlasten.
Mhm. Ja. Das heißt, was sind Ihre Ziele, die da oben drüber stehen über all diesem Engagement?
Ja, im Projekt Nahbahn ist es ganz klar das Ziel, dass wir versuchen, die Einsamkeit im Alter so ein Stück weit zu mindern oder ihr auch ein Stück weit präventiv zu begegnen. Also für alte Menschen einen niederschwelligen Zugang zur Gesellschaft und zur Teilhabe zu schaffen. Das heißt, dass sie nicht nach draußen gehen müssen, weil sie es vielleicht zum Beispiel nicht können, weil sie in der Mobilität eingeschränkt sind, sondern dass eben ehrenamtliche Menschen zu ihnen nach Hause kommen, in ihrer Lebenswelt Gast sind und mit ihnen gemeinsam Zeit verbringen und somit ein Stück weit auch soziale Kontakte in die Häuslichkeit bringen.
Das setzt voraus, dass Sie die Älteren auch erreichen, dass Sie wissen, wo Sie sie finden. Wie kommen Sie auf die Menschen, die tatsächlich das in Anspruch nehmen sollten, könnten, was Sie anbieten?
Das versuchen wir tatsächlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also das heißt, wir versuchen über ganz klassische Kanäle wie Printmedien, also regionale Zeitungen oder Stadtteilzeitungen, Aufrufe zu starten, über das Projekt zu informieren. Wir versuchen aber auch vor allen Dingen über unser starkes Netzwerk, was wir vor Ort in Jena haben, also über andere Einrichtungen, über andere Angebote, unser Projekt publik zu machen, einfach zu teilen in dem Sinne und versuchen aber auch präsent zu sein auf Stadtteilfesten oder jetzt zuletzt hatten wir eine große Kampagne, haben mit den Hausärzten in Jena gesprochen oder mit den Schwestern vor Ort, haben sie über unser Projekt und Angebot informiert, weil wir so die Hoffnung oder auch den Gedanken haben, gerade ältere Menschen sind doch häufiger beim Hausarzt zu Gast und der Hausarzt kennt seine Patienten und Patientinnen sehr gut und kann vielleicht dann das Angebot entsprechend empfehlen, wenn sie das Gefühl haben, da ist jemand, der Unterstützung bräuchte oder Besuch bräuchte.
Das heißt, sie legen das ganz breit an, um an die Menschen heranzukommen. Befürchten Sie dennoch, dass einige, die Ihre Hilfe vielleicht auch gerne in Anspruch nehmen könnten, doch nicht mitbekommen, dass Sie da sind oder nicht auf Sie zugehen?
Ganz sicher können wir nie alle Menschen erreichen, das ist ganz klar. Und wir merken auch immer wieder, dass es manchmal ganz, ganz lange braucht, bis der Mensch zu uns kommt. Also ich habe gerade vor ein paar Minuten noch mit einer Dame telefoniert, die mir erzählt hat, sie kennt unseren Verein jetzt schon seit 6 Jahren und hat auch vor 6 Jahren das erste Mal von uns und dem Angebot gelesen und hat sich jetzt vor wenigen Wochen erst getraut, uns zu kontaktieren und dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Also das ist natürlich etwas, was wir immer mitbedenken müssen, dass es manchmal sehr, sehr lange braucht und viel Vertrautheit braucht, bis man sich tatsächlich dann auch überwindet, so ein Angebot in Anspruch zu nehmen.
Professor Frieda Lang, Psychogerontologe an der Uni Erlangen-Nürnberg, Sie hatten vor den Nachrichten es ja auch schon mal angesprochen, dass viele Menschen auch das Gefühl haben, sie sind selber schuld, dass sie sich so fühlen. Gleichzeitig gibt es ja auch viele, die sagen, ich schäme mich ein bisschen dafür. Das liegt wahrscheinlich eng beieinander. Was würden Sie sagen? Warum ist es so schwierig, tatsächlich an die Betroffenen auch zu kommen?
Man kann an solchen Projekten wie auch das schöne Projekt aus Jena eigentlich das Dilemma ganz gut, glaube ich, sehen, in das alle kommen, die in diesem Bereich etwas unternehmen wollen. Es ist einfach so, ein Teil des Einsamkeitsgefühls hat damit zu tun, dass man in eine passive Rolle gedrängt wird, dass man plötzlich Hilfe bedarf und dass man plötzlich Hilfe annehmen soll. Und man möchte in dieser passiven Rolle ja eigentlich nicht sein. Keiner von uns will das. Und indem wir Menschen in so eine passive Rolle drängen, ihnen Hilfen quasi anbieten, machen wir sie eigentlich erst auch wieder zu älteren Menschen, die einsam sind. Und wir müssen Wege finden bei solchen Projekten, und das wird ja auch in all diesen Projekten, die wir gehört haben, auch versucht, sie quasi dazu zu bringen, sich gewissermaßen selbst in die Situation zu bringen, das Sinnvolle in ihrem Leben, das Wichtige zu erkennen und herauszufinden, was will ich eigentlich morgens, wenn ich aufwache, für diesen Tag heute machen, was wäre schön. Und sich eigene neue Ziele zu setzen. Deswegen sind solche Projekte halt immer ein bisschen zweischneidig und sie führen eben auch genau in diese Ambivalenz, weil wir tun so, als sei Einsamkeit per se etwas ganz Furchtbares. Aber das ist nicht per se furchtbar. Wir alle sind einsam irgendwann mal zwischendurch und wir haben es aber immer wieder auch anders erlebt und manchmal erleben wir die Einsamkeit sogar positiv.
Aber ist das nicht ein schwieriges Unterfangen, wenn man sieht, jemand, der ist schon lange einsam, da geht vielleicht dann eine Depression irgendwann mit einher. Wie will man diesen Menschen motivieren, sich aufzumachen? Da muss es ein niedrigschwelliges Angebot erstmal geben, oder?
Das ist das Entscheidende, dass es wirklich so kommt, dass man das Gefühl hat, es ist kein Angebot, sondern wichtig ist niedrigschwellig. Aber nicht als Angebot formuliert, sondern als Gelegenheit. Hier kann etwas passieren und hier kommt man vielleicht rein. Da braucht es Vertrauen. Das ist das Wichtigste in jeder Beziehung, dass man zunächst einmal das Gefühl hat, der andere will nicht irgendwas mit mir machen, sondern der andere will sich, weil ich es bin, sich mit mir beschäftigen, weil er es oder sie es ist und weil ich es bin. Diese besondere Beziehung, die kann nicht formalisiert in einem Handel quasi über irgendwelche formalen Träger oder so einfach simuliert werden, sondern da muss man sich wirklich drauf einlassen. Das ist, wenn Sie so wollen, das Dilemma. Wir wollen etwas tun in dieser Situation, auch als Gesellschaft. Wir wollen aber gewissermaßen vielleicht doch am Ende die Verbindlichkeiten, die eine Beziehung braucht, dann doch nicht wieder beleben und darstellen. Und da ist es dann besser, vielleicht daran zu denken, dass jeder Mensch eigentlich in seiner Biografie schon eigene Beziehungen und eigene Kontakte in seinem Umfeld hat, die wir vielleicht dann versuchen müssen zu identifizieren, damit wir den Personen hier Hinweise geben können, wo sie sich selber helfen können.
Cindy Meinhard von 1000 Taten, wenn Sie das hören und schauen, an wen Sie adressieren, gehen Sie da mit Professor Lang mit?
Ja, natürlich. Es ist schwierig, die Menschen so zu erreichen, wie wir das mit unseren Projekten vorhaben. Und es ist natürlich ganz wichtig, darauf zu schauen, wie spricht man die Zielgruppe an. Also tatsächlich auch auf unseren Flyern zu erwähnen, sind sie einsam oder quält sie die Einsamkeit, wäre natürlich der absolut falscheste Weg, um genau die Zielgruppe zu erreichen, die wir erreichen möchten. Also das muss man natürlich auch entsprechend in der Ansprache bedenken. Wie tritt man an die Menschen heran? Wie formuliert man, was man mit diesem Projekt und mit dem Verein eigentlich erreichen möchte. Denn die wenigsten Senioren und Seniorinnen, die uns begegnen, sprechen ja selbst davon, dass sie tatsächlich einsam sind. Also bis dieses Wort auch formuliert wird, das kostet ja unheimlich viel Überwindung. Und das müssen wir ja in der Suche oder ja, in der Akquise sozusagen auch berücksichtigen. Und das macht es uns natürlich auch ab und an schwer zu überlegen, wie kommen wir noch weiter an die Menschen ran. Aber letztlich hat es uns jetzt über die Jahre auch gezeigt, dass Beständigkeit und Vertrauen auch in uns als die Projekte leiten, natürlich dafür sorgt, dass das Projekt auch von den Senioren an andere Senioren positiv weitergetragen wird. Also dass der Nachbar, vielleicht der Nachbarin davon erzählt, dass es das hier in der Stadt eben gibt zum Beispiel.
Hubert Lorbach ist in der Leitung, ein Hörer, der uns aus Halle an der Saale zuhört. Und der Herr Lorbach, wir sprechen über die Frage, wie leicht oder wie schwer fällt es, auch auf Angebote zuzugreifen, rauszugehen, das Alleinsein zu durchbrechen. Vielleicht erstmal guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Hensminger, und guten Morgen an die, die zuhören. Mhm. Ja, wie leicht ist das? Ich habe eine Situation mit 10 Jahren Kinderlähmung bekommen. Die Lähmung beider Arme haben mich mein ganzes Leben begleitet. Und was in den letzten 10 Jahren dazugekommen ist, ist, dass ich jemanden brauche, der mich am Arm fasst, um mir eine gewisse Sicherheit beim Gehen und Stehen und unterwegs zu sein gibt. So, Frage, wo finde ich den oder die? Und dann stieß ich also hier auf das Angebot eines Vereins, Klingelzeichen. Und seit 2,5 Jahren, denke ich, habe ich dort einen Partner, den Wolfgang, getroffen. Und wir sind also regelmäßig freitags so für 2, 2,5, manchmal sind es auch 3 Stunden verabredet. Der holt mich hier zu Hause ab. Ich lebe also mit meiner Frau zusammen. Und seitdem ich aus dem Berufsleben vor rund 10 Jahren ausgeschieden bin, habe ich eben auch nicht mehr so viele Kontakte. Habe allerdings ein großes Bedürfnis, rauszugehen. Das heißt, mich draußen zu bewegen, mit anderen Leuten auch zu sprechen. Bin an sehr vielen Themen interessiert. Ja, das ist so im Moment die Situation. Wolfgang ist natürlich nicht der, was heißt natürlich, glücklicherweise nicht der Einzige. Seit einigen Jahren bin ich mit noch jemand regelmäßig unterwegs. Mein Freund Günther, inzwischen Freund, das ergibt sich dann manchmal auch daraus, dass man ziemlich genau weiß, was die andere Seite denkt und fühlt. Das muss ja nicht das Gleiche sein, aber man tauscht sich eben aus. Und das tut mir einfach gut.
Mhm. Und Herr Lorbach, wir sprechen ja über Einsamkeit im Alter. Würden Sie sagen, das war eine präventive Aktion, die Sie da gestartet haben, zu sagen, ich suche mir Menschen, mit denen ich rausgehen kann, die mich dabei unterstützen?
Ich muss sagen, das ist für mich die Notwendigkeit, um überhaupt rauszukommen. Sonst wäre ich ja hier isoliert in der Wohnung, bis auf die Kontakte eben, die wir hier, also meine Frau und ich haben, der ich natürlich auch verdanke, dass sonst alles um mich rum, ich sag jetzt mal so ist, mit ihrer Unterstützung, Hilfe, Pflege und was man als ein Ehepaar, was also bald 50 Jahre zusammen ist, sich gegenseitig gibt, das verdanke ich ihr. Aber man möchte ja auch, oder ich möchte eben auch meine Außenkontakte haben und auch über Themen reden oder mit Menschen reden, die ganz andere Sachen im Kopf haben.
Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und das geschildert haben, was Sie aktiv auch unternommen haben, damit Sie eben rauskommen. Und Sie sagen, Sie wollten das auch. Das ist die Notwendigkeit in Ihrem Leben und in Ihrem Alltag auch. Erstmal danke für Ihren Anruf. Frieda Lang, ich habe Sie mehrfach ein bisschen laut aufatmen hören, Psychogerontologe. Was war der Grund?
Ich fand es eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Also gerade weil hier ja das deutlich wird, wie schwierig es ist, aus so einer Situation etwas Positives zu machen. Und das ist ja das, was wir bei vielen beobachten, mit denen wir auch im Kontakt und im Gespräch sind, dass es da Menschen gibt, die können es so toll schaffen, so schwierige Situationen so positiv zu deuten, wie das jetzt eigentlich Herr Laubach hier auch macht. Ich meine, ich stelle mir ihn geradezu lebendig vor, wie er in Halle an der Peisnitz entlang spaziert und wie er da vielleicht sogar auch Kontakt bekommt, weil er begleitet ist von vielleicht auch jüngeren Männern oder Leuten, die einfach mit ihm zusammen da sind und dann entstehen neue Kontakte. Das ist so eine Situation, die ist einfach wunderbar vorzustellen. Und dann sehe ich halt auf der anderen Seite all die, die wir kaum erreichen, die jetzt eben auch vorhin schon von Frau Koss und Frau Meinhardt und von Frau Lang geschildert wurden, so Leute, die sich kaum trauen, die wir eben nicht dazu einfach anregen können, es doch auch mal zu probieren. Und da rätseln wir alle, wie können wir Mut machen, zu seiner oder ihrer Einsamkeit zu stehen und zu sagen, ja, ich bräuchte da vielleicht was und ich würde mich freuen und besucht mich doch mal oder lasst uns doch mal was zusammen machen. Das ist der Moment, wo ich halt einatme und denke, wie können wir das lösen, dass wir Menschen Mut machen können, dazu einfach zu stehen, das Alter positiv anzunehmen und etwas Schönes daraus zu machen.
Aber warum ist es so schwer, würden Sie sagen, dass man dazu steht, dass man wirklich auch sagt, naja gut, ich bin hier, ich bin nicht mehr ganz jung und ich fühle mich einfach einsam.
Das liegt an uns allen, weil wir glauben, dass jemand, der alt ist, oder jemand, der gebrechlich ist, der gelähmt ist oder irgendwie in Schwierigkeiten ist, dass der Hilfe braucht. Aber in Wirklichkeit braucht er Zuspruch und Mut und er braucht gewissermaßen einfach unseren selbstverständlichen Umgang mit dieser Situation und wir müssen uns überlegen, wie wäre es bei mir, was würde ich mir wünschen und dann macht man das und tut es quasi in diesem Moment ganz selbstverständlich, ohne sich als Helfenden quasi zu gerieren, sondern als Freund oder als Kontakt, als Nachbar, als jemand, mit dem man einfach reden kann. Also es gilt so ein bisschen Erich Kästners Satz, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Und Monika Lang, die Vorsitzende des Aachener Nachbarschaftsrings Öcher Fründe, hat jetzt auch mehrfach genickt und auch ein Lächeln aufgelegt, weil das ist was Ihnen aus dem Herz spricht, aus Ihren Erfahrungen aus?
Ja, das kann ich durchaus unterstützen und genau aus diesem Grund, wegen dieser Schwierigkeiten in diese Hilfesituation zu geraten, werben wir ja ganz stark Menschen an nach Familienphase, dass sie selbst aktiv sind für andere, um dann später nicht in diese Situation zu geraten. Deswegen heißen wir ja auch Öcher Freunde und nicht die Helfer und durch dieses Ansparen von Zeit zusätzlich kommt man auch nicht in diese Schuldposition oder in diese Hilfsposition hinein. Wichtig ist, dass die Leute früh vorsorgen. So wie man für eine Geldrente vorsorgt, sollte man auch fürs Alter vorsorgen. Und wir sprechen das bei den Freunden auch ganz gezielt an, sich damit zu beschäftigen und vor allem sich auch einen Kreis von sozialen Netz aufzubauen, von jungen Leuten und alten Leuten. Also wenn jemand mit 70 und jemand mit 90 sich zusammentut, dann ist das ja auch schon eine Generation, ein Altersunterschied. Das heißt immer im Alter, das geht mit 50 los, aber das sind ja 50 Jahre eigentlich.
Ich würde aber gerne auch noch einwenden wollen, natürlich ist es immer schön, sich vorzubereiten. Ein gutes Leben ist in jedem Alter möglich, man kann früh vorsorgen, aber es ist auch nie zu spät. einfach dann, wenn ein Leben gut war und dann plötzlich aber durch irgendwelche Geschicke eben nicht mehr so gut läuft oder etwas dazwischen gekommen ist oder ein Verlust ganz plötzlich einen erwischt hat, dann ist es nie zu spät, auch in der Auseinandersetzung damit Wege zu finden, dann eben doch auch das zu akzeptieren und damit umzugehen. Denn an solchen Punkten, ein Sturz, eine Lähmung, ein Schlaganfall, irgendetwas, was einem dazwischen kommt gewissermaßen, ist oft der Beginn so einer Einsamkeitsentwicklung. Und genau da kann man dann vielleicht nach einer gewissen Zeit lernen, ich kann ja doch was tun und ich komme da doch raus.
Aber dass das nicht so einfach ist, hat uns auch Marga Koss ja schon geschildert. Die sagt, es ist eben auch eine finanzielle Frage, ob man so rausgehen kann, wie man möchte. Wenn Sie, Marga Koss, das hören, fühlen Sie sich auch angesprochen dahingehend, dass Sie sagen, naja, vielleicht gucke ich doch mal, ob ich vielleicht auch einen Verein finde, irgendwas finde, wo ich aktiv werden kann, um auszubrechen, um möglicherweise da auch eine bessere Situation für mich zu schaffen?
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Mir gefällt der Gedanke so gut, die Dame von Aachen, so einen Verein. Da würde ich auch hingehen. Sie hat mir eben erzählt, sie müssten im Monat nur 1 Euro bezahlen. Ja, das wird ja wohl jeder aufbringen können. Und wenn man dadurch dann mit Leuten in Kontakt kommt, wie sie eben auch sagte, dass sie sonntags kochen und so, das ist doch was Schönes.
Es gibt also Vereine und Organisationen, die gegen Einsamkeit angehen wollen. Wir haben die Sendung genannt Einsamkeit im Alter. Werden alte Menschen von der Gesellschaft allein gelassen? Wenn ich Sie nochmal darauf anspreche, Monika Lang, Sie haben mit dem Projekt Zeitbank, Ihr Nachbarschaftsring, Öcher Freunde, den 3. Platz in der offenen Kategorie belegt, eines Wettbewerbs, der unter anderem auch von der Bundesregierung mit ausgeschrieben wurde. Würden Sie sagen, die Gesellschaft tut zu wenig, die Politik verlagert das zu sehr auf Vereine und Organisationen?
Also ich bin ja sehr stark dafür, dass man erstmal die Selbsthilfe anspricht, dass man Strukturen schafft, dass die Leute sich selbst helfen können.
Aber es braucht jemanden, der ein Umfeld gibt, ne? Wie Sie das ja mit Ihrem Verein tun.
Ja, aber es gibt diese Situation, wir kümmern uns um die Alten, machen Begegnungszentren, das ist wunderbar, aber wenn wir überlegen, wie viele Alte wir demnächst sein werden, das ist ja gar nicht mehr zu leisten, dass das alles professionell geschieht. Und deswegen war schon vor 15 Jahren bei uns der Gedanke, da muss etwas geschehen, dass man Strukturen schafft zur Selbsthilfe und zur Eigenverantwortung. Aber ja, jetzt ist mir gerade der Faden gerissen.
Die Frage, ob es denn auch politisch mehr Unterstützung geben müsste, da würden Sie sagen, nee, muss man nicht unbedingt.
Also ich denke, eine Unterstützung für Leute, die zur Selbsthilfe greifen, wäre schön. Also unser Verein finanziert sich nur durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Wir bekommen sonst keine Unterstützung. Aber das war auch für mich ganz wichtig, weil wenn man sowas öffentlich unterstützen lässt, gibt es oft nur eine Projektförderung. Und dann läuft die aus. Und dann müssen hauptamtliche Strukturen plötzlich ehrenamtlich gemacht werden. Und das klappt meistens nicht. Und dann brechen diese Sachen wieder zusammen. Und wir sind eine Zeitbank, die ist auf Dauer angelegt. Die Leute möchten ja ihre Zeiten irgendwann wieder zurückbekommen.
Das heißt, also, sie müssen das auch hat garantieren, Sinn, dass es den Verein länger gibt.
Genau. Und darum haben wir gesagt, wir müssen von vornherein eben mit eigenen Strukturen schaffen.
Ich hätte da eigentlich schon eine politische Forderung.
Ja, Herr Lang.
Also ich glaube, wir müssen in unserer Gesellschaft und auch von der Politik einfach eine größere Sensibilität gegen Altersdiskriminierung einfordern. Wir haben in den 1970er Jahren damit begonnen, Sexismus und sexistische Sprache und die Ausgrenzung und die schlechte, menschenverachtende Behandlung von Frauen wirklich zu ächten und haben vielleicht nicht viel erreicht, aber ein bisschen was wurde in diese Richtung erreicht. Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir uns die Ausgrenzung und die Ächtung auch in der Sprache, die wir tagtäglich führen, gegen alte Menschen nicht mehr leisten dürfen, wo wir umdenken müssen, wo wir die Altersbilder in unseren Köpfen hinterfragen müssen, wo wir nicht mehr von einer ergrauenden Gesellschaft oder geradezu von einer Überalterung sprechen dürfen. Das sind Begriffe der Menschenverachtung. Und das beißt sich und frisst sich in die Köpfe. Und das erzeugt mit auch Einsamkeit, weil die Menschen sich dann selbst auch diskriminieren.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Sie haben es ja auch vorher schon angedeutet. Sie würden also sagen, Einsamkeit ist eine Form oder eine Auswirkung, die aus einer Altersdiskriminierung herausrührt?
Aus einem falschen Bild vom Alter, das den alten Menschen in eine passive und auch vielleicht in eine geradezu hilflose Rolle drängt und manchmal das auch geradezu erzeugt, das Verhalten, weil man dann eben, so wie man das eben auch schon aus sexistischen Verhaltensweisen kennt, jemanden in eine Rolle drängt, aus der er sich gar nicht ohne weiteres befreien kann. Wir müssen einfach ein bisschen mehr darauf achten, dass wir auch in der Sprache Wertschätzung ausdrücken. Und das gab es in früheren Zeiten. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, auch aus USA, aber auch aus Europa, dass die Sprache noch nie so altersfeindlich war, wie sie heute ist.
Cindy Meinert ist noch in der Leitung, Mitarbeiterin bei 1000 Taten e.V., einem Verein, der im Raum Jena sich um Einsamkeit auch unter anderem kümmert. Wenn Sie hören, was Frieda Lang gerade gesagt hat, ist das was, was Sie auch empfinden, dass wir da ein bisschen mehr auf die Älteren gucken müssen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist etwas, was wir natürlich im Verein oder im Rahmen des Vereines ganz stark merken, dass sich gerade die ältere Gesellschaft doch im Sprachgebrauch und so weiter, dass man da Dinge sagt und verwendet, die ganz sicher diskriminierend ankommen können beim Gegenüber. Und was bei uns ganz schön ist eigentlich zu sehen, ist, dass gerade auch die jüngere Gesellschaft, also ein ganz großer Teil der Engagierten sind bei uns Studierende. Wir haben in Jena zwei Hochschulen und können da sozusagen ganz gut davon profitieren, dass die sich auch ganz explizit für das Thema Alter und Altern, wie kann das eigentlich aussehen oder wie ist das eigentlich, interessieren. Und wir das Gefühl haben, dass wir damit natürlich auch ein Stück weit dazu beitragen können, das Thema Alter mehr in die Mitte und mehr in das jüngere Alter hineinzubringen und zu zeigen, wie die Lebenswelten da aussehen können.
Ja, schließlich werden alle irgendwann einmal alt, Cindy Meinert. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in unserer Sendung in der Lebenszeit zu schildern, was Sie im Raum Jena unternehmen. Es geht gleich weiter hier mit dem Thema Einsamkeit im Alter. Werden alte Menschen von der Gesellschaft alleingelassen? 00800 4464 4464, wenn Sie sich beteiligen mögen. Noch einmal 00800 4464 4464 und wir hören uns gleich dann wieder. Weiter mit Petra Enzminger und der Frage, werden alte Menschen von der Gesellschaft alleingelassen? Einsamkeit im Alter, darum geht es hier in der Lebenszeit. Werden alte Menschen, wie gesagt, auch alleingelassen? Sie können sich noch beteiligen. 00800 4464 4464 ist die Nummer, die Sie dann wählen müssen. Ja, wie schwer es ist, aus der Einsamkeit herauszukommen. Mein Kollege Matthias Sommer hat Menschen auf das Thema angesprochen und da waren auch sehr motivierte Stimmen dabei.
Ich würde mir dann so eine Gruppe in der Kirche suchen, zum Beispiel der Altenkreis.
Man muss sich wirklich aufmachen und man muss sich neue Bekannte suchen.
Man muss schon selbst irgendwas tun. Nachbarn besuchen und die kommen dann auch mal rüber besuchen. Ja, da gibt es so viel. Man muss nicht einsam sein.
Ja, und ähnlich haben sich auch Hörerinnen und Hörer geäußert, die sich bei uns gemeldet haben. Siegfried Geipel zum Beispiel, der sagt, vor anderthalb Jahren ist seine Frau gestorben. Die Leere, in die er gefallen ist nach dem Tod, die war schrecklich. Aber es hat ihm etwas geholfen, nämlich wieder für sich selbst verantwortlich zu werden. Für alle, die sich noch bewegen können, sollen nicht zwangsweise auf Hilfe zurückgreifen, sagt er. Und dadurch verliert man nicht den Anschluss an die Gesellschaft. Ja, sich nicht zu isolieren, sagte er noch unserem Hörertelefonteam. Das ist sehr wichtig. Und ähnlich sieht es auch Jürgen Rode, der uns geschrieben hat. Meine Beobachtungen zum Thema. Im vorgerückten Lebensalter, er wird in wenigen Monaten 80 Jahre alt, ist es wichtig, dass man in jüngeren Jahren seine eigenen Talente und Interessen entwickelt, die dann in späterer Zeit Zinsen tragen. Wenn es möglich ist, natürlich gut. Einsamkeit im Alter. Manche finden Wege raus, andere schaffen es nicht so einfach. Wie wichtig es ist, aus der sozialen Isolation herauszukommen. Darüber möchte ich nun auch mit Dr. Oliver Hochsold sprechen, der jetzt in der Leitung ist, in der Telefonleitung, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Zentrum für Altersfragen und dort beschäftigt auch mit den Gebieten soziale Integration, soziale Beziehungen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Einsamkeit, Isolation, das sind zwei Begriffe, die das Gleiche meinen oder wo liegen die Unterschiede?
Na, Isolation kann man von außen beobachten. Das ist Also wir gehen davon aus, wenn Menschen viel Zeit alleine zu Hause verbringen und wenig Kontakte haben, dass diese Menschen sozial isoliert sind. Das muss aber noch nicht bedeuten, dass diese Menschen auch einsam sind, weil es ja eine Menge Menschen gibt, die auch mit dem Alleinsein gut zurechtkommen und das auch hin und wieder vorziehen.
Das haben uns auch Hörerinnen und Hörer geschrieben, dass sie auch oft gerne allein sind und dass es ihnen eigentlich auch gar nicht so einsam vorkommt dann.
Nee, das ist auch was wir immer wieder beobachten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt auch Menschen, die Einsamkeit erleben, die objektiv gesehen relativ viele Kontakte haben. Und das liegt daran, weil die Qualität ihrer Kontakte vielleicht nicht ausreicht, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
Das heißt, es kommt auch auf die Qualität, nicht nur auf die Quantität an. Also man muss schon genau gucken, wo findet man seine Freunde, seine Gleichgesinnten.
Das stimmt, das stimmt. Also die erfolgreichsten Interventionen überhaupt im Einsamkeitsbereich, die ich bislang gesehen habe, sind auch aus den Niederlanden. Und die arbeiten damit, die bestehenden Beziehungen, die es gibt, das heißt Freundschaft verstärken, irgendwie weiter zu pflegen und auszubauen und vielleicht auch für mehr Verständnis füreinander zu sorgen in den Beziehungen, die sie haben.
Wenn man nochmal auf diese Begrifflichkeiten auch schaut, was macht soziale Isolation mit uns, so wie Sie das beschreiben, ist weniger schlimm. Was macht Einsamkeit mit uns, ist schlimmer? Würden Sie das unterschreiben?
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Einsamkeit ist ein Stresszustand. Erzeugt massive Angst bei den Menschen, die das erleben, verändert die Wahrnehmung der sozialen Umwelt, also Menschen verringern ihren eigenen Selbstwert, fühlen sich häufiger angegriffen und führt selber dann wieder zu einem stärkeren Rückzug. Und es hat massive Gesundheitsauswirkungen, also wie jede andere Stresssituation erhöht es zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, tatsächlich Krebs und ist mit einem erhöhten Sterberisiko verbunden.
Also würden Sie sagen, es ist wichtig, dass wir überhaupt soziale Beziehungen pflegen?
Ja, wir sind eine soziale Spezies. Ich glaube, wir können gar nicht ohne soziale Beziehungen bestehen. Und Einsamkeit an sich ist kein schlimmes Gefühl. Das haben wir ja alle mal gehabt. Ne? Wir haben alle mal das Gefühl, einsam zu sein, wenn wir zum Beispiel auf einer längeren Reise sind und unsere Kinder uns fehlen oder so. Einsamkeit an sich ist das Gefühl, das uns sagt, wir müssen neue Kontakte suchen. Wir müssen wieder unter Menschen gehen. Also es hat was Motivierendes. Nur wenn dieser Zustand über einen längeren Zeitraum anhält und man nichts dagegen tun kann, dann wird er halt schädigend.
Also das heißt, erstmal ist es ein Alarmsignal, los, geh los, mach was. Und wenn man das ignoriert, dann könnte es sein, dass man hinten runterfällt und vielleicht in eine Depression oder eine andere Erkrankung, würden Sie so beschreiben. Wir haben im Hörertelefonteam die Feststellung gemacht, dass es vorwiegend Frauen sind, die uns anrufen, weniger Männer.
Ja.
Und eine Kollegin hat mich gefragt, hat gesagt, kannst du das mit in die Runde nehmen? Woran liegt das? Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was das Einsamkeitsrisiko angeht? Was würden Sie sagen?
Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, wie man fragt. Ich glaube, Männer können es schlechter zugeben, einsam zu sein als Frauen. Also es gibt ja unterschiedliche Studien. Einige Studien, die fragen einfach, sind sie einsam? Und da findet man dann immer einen deutlichen Geschlechterunterschied, und zwar, dass Frauen einsamer sind. Wenn man indirekt fragt, und sozusagen, wie wir das zum Beispiel machen, also wir fragen nicht direkt Menschen, sind sie einsam, sondern wir fragen verschiedene Symptome ab und kommen dann zu so einer Art Diagnose und können Menschen dann klassifizieren als einsam oder nicht einsam. Und dann gibt es auf einmal keine Geschlechtsunterschiede.
Also das heißt, die Frauen würden es eher zugeben oder beim Namen nennen, sagen wir so?
Ja, ich glaube beim Namen nennen, ja. Mhm. Das ist der richtige Begriff. Es ist Einsamkeit ist halt mit einem Stigma besetzt, ja.
Was Frieda Lang uns ja auch schon hier beschrieben hat und auch mit dem Begriff Altersdiskriminierung in Zusammenhang gebracht hat. Kann man sagen, es gibt aber Typen, die besonders gefährdet sind?
Also Menschen werden über den Lebenslauf aus unterschiedlichen Gründen einsam. Im jungen Erwachsenenalter hat das viel mit Persönlichkeit zu tun. Menschen, die eher neurotisch sind oder eher introvertiert, werden häufiger einsam. Und im ganz hohen Erwachsenenalter, wenn Mobilitätseinschränkungen dazukommen, dann sind besonders die Menschen gefährdet, die halt nicht mehr rausgehen können. Das haben wir ja auch in der Sendung schon ein paar Mal gehört. Und es sind auch die Leute, die ihren Partner verlieren im hohen Alter.
Ich danke Ihnen erstmal für diese Schilderung. Sie bleiben noch ein Momentchen in der Leitung, Professor Lang. Ich würde einen Aspekt gerne noch mit reinbringen, der von der anderen Seite ein bisschen kommt, nämlich die munteren 90-Jährigen, die Sie in einer Studie untersucht haben, also Hochbetagte, die mit Optimismus und Lebenswillen mehr rangehen. Ein Schlüssel für ein langes Leben, würden Sie sagen?
Naja, also auch da muss man sehr genau differenzieren und hinschauen. Wir haben uns dieser Gruppe deswegen gewidmet, weil wir eigentlich mal herausfinden wollten, was ist eigentlich mit denen, über die man so wenig hört, die sich nie beklagen, die sozusagen ein gutes Leben in Anführungszeichen führen und aktiv sind. Wie erleben die dann eigentlich diese Situation? Und auch bei diesen haben wir schon einige gefunden, obwohl sie so eine positive Deutung und auch eine Bewältigung ihrer durchaus schwierigen Lebenssituationen darstellen konnten, dass sie eben auch das Gefühl des Übrigbleibens geschildert haben und auch eben dieses sehr traurige Erleben, dass sie diejenigen sind, die eigentlich als Einzige noch wissen, wie es früher mal war und dass sie niemanden mehr haben, der weiß, wie sie früher waren. Und da entsteht natürlich auch eine besondere Einsamkeit, die es nur geben kann, wenn wir mal 90 oder 100 Jahre alt sind. Es gibt einfach niemand mehr, der weiß, wie wir mit 50 oder 60 waren. Und das ist schon eine Belastung. Ich würde aber gern zu Oliver Höxholt noch eine Sache ergänzen, die ich doch auch wichtig finde. Stress ist natürlich etwas, was wir nicht nur in der Situation des Einsamkeitsgefühls erleben, sondern was uns auch oft berichtet wird, sind Stresserlebensweisen durch die Belastungen und Enttäuschungen, die wir in den Beziehungen haben, die wir erleben und die uns umgeben. Und diese mit diesen Belastungen und Enttäuschungen und dann vielleicht auch schwierigen Situationen nicht umgehen zu können, das erzeugt eben auch eine Form von sozialem Stress, der vielleicht der Einsamkeit mindestens ebenbürtig ist in seinen gesundheitlichen Wirkungen und Folgen.
Und wir haben uns im Vorfeld dieser Sendung gefragt, werden wir viele Anrufer bekommen, werden es eher weniger sein, weil es ja doch, wie wir ja auch hier in der Sendung schon gehört haben, gar nicht so einfach ist, auch zuzugeben, dass man möglicherweise einsam ist. Und erstaunlicherweise haben wir sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer, die versucht haben, uns zu erreichen. Eine ist in der Leitung, Karin Steinmetz, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich rufe aus Nürnberg an.
Ja, und Sie sind 78 Jahre, haben mir die Kollegen ja. gesagt.
Mhm. Ja.
Und, wie erleben Sie das?
Also ich glaube es ja gar nicht, ne? Bloß meine Knochen, die, an denen merke ich natürlich schon. Aber ich bin ein sehr positiver Mensch und optimistisch und vielleicht auch noch Berlinerin, die auch gelernt hat, mal den Mund zu halten, zuzuhören, weil ich Besuchsdienst mache von meiner Kirche aus, evangelische Kirche, aber seit 25 Jahren schon. Mein Mann ist sehr früh in Rente gegangen und die Kinder waren aus dem Haus. Und dann habe ich ihm gedacht, es muss irgendwas tun, weil ich brauche Menschen um mich. Ich bin ja sehr kontaktfreudig. Manchmal vielleicht zu viel, aber das habe ich mir schon abgewöhnt. Und ich habe kleine Enkelkinder in Irland, die besuchen uns natürlich nicht so oft. Und habe inzwischen ein kleines Urenkelkind in Berlin und die besuchen mich auch oft, weil mein Mann kann nicht mehr so weg. Also dann gehe ich auf Achse. Und dann mache ich im Monat so 4 Besuche. Früher waren es mehr, bei 25 Jahren natürlich. Und ich lerne so tolle Geschichten kennen. Sind natürlich auch einsame Leute dabei, auch kranke Leute dabei. Und kann von der Kirche immer für 5 € irgendwas kaufen, eine Kleinigkeit. Und ich höre so tolle Lebensgeschichten. Und wenn sie ist einmal der alte Herr dabei, der ein bisschen vom Krieg schwärmt, das höre ich mir nicht so gerne an, dann stehe ich auf und schaue mir die Bilder an von den ganzen Verwandten, die an der Wand hängen. Das ist die Schwiegertochter, ist das. Und dann leben die auf und dann erzählen die, wenn es der Mann schon 100 Mal gehört hat, und die Frau freut sich, dass es wieder jemand erzählen kann. Und manchmal bin ich eine Stunde da, aber auch manchmal 2 Stunden. Mein Mann sagt, jetzt sprudelst du wieder und erzählst. Also mir gibt, ich habe ja auch für mich was, ich trage für mich auch was nach Hause. Es ist nur so, dass ich für andere was tue. Ne? Aber was mich wundert in der Kirche, zwischendurch war mal jemand da, der macht's wollten, eine ältere Dame auch. Und da muss ich erst die Telefonnummer raus und denke ich mir, naja, also wenn du das nicht mal machen willst, man muss doch was tun dafür.
Das heißt, wenn Sie, Sie haben gesagt, auch auf einsame ältere Menschen treffen, dann versuchen Sie sie zu motivieren, kommt das gut an?
Naja, ich sage, was die Kirche bietet, so ein Kirchencafé und die machen auch Reisen für Gebrechliche, also mit dem Rentnerposche, sagen wir immer, kann man da mitfahren. Das sage ich denen schon, ja, das ist richtig. Und dann haben wir eine Diakonie angeschlossen und die sagen, Frau Steinmetz, Sie können eigentlich hier bei uns jeden Tag jemanden besuchen. Ne? Das kann ich natürlich in meinem Alter jetzt auch nicht mehr machen. Aber früher habe ich schon, naja, manchmal 10 besucht im Monat. Aber jetzt sind es halt nur noch 4 geworden, ne? In meiner Umgebung, ne? Und manche, die ich vor 5 Jahren dann besucht habe, zum 75., die besuche ich dann zum 80. Ne? Ich kriege einmal im Monat eine Liste, die hole ich mir da ab und in der Kirche. Und das sind also manchmal 3-4 Seiten ab 70, so viele alte Leute haben wir hier in einem recht jungen Viertel eigentlich in Langwasser. Langwasser ist es, es ist ein Stadtteil an der Autobahn und im Wald und sehr gut angebunden mit dem Bus und mit U-Bahn und mit allem. Und mit lauter Radwegen und wir fahren noch Rad, mein Mann und ich, weil wir nicht mehr so gut laufen können. Aber ja, ich interessiere mich halt auch für die Menschen, für die Schicksale.
Karin Steinmetz, danke Ihnen, dass Sie uns das geschildert haben. Helene Steffen ist inzwischen auch in der Leitung und wartet dort, dass sie zum Zuge kommt, hat uns aus Aurich angerufen. Schönen guten Morgen auch an Sie.
Guten Morgen.
Sie möchten etwas zum Thema Einsamkeit im Alter sagen, nämlich was?
Ja, ich vermisse so einen Aspekt, dass man die Einsamkeit nicht als Teil einzelner Personen sieht und die einzelne Person verantwortlich ist, das hier zu lösen. Ich höre auch bei den Hörern ganz viel Stolz, was sie denn geschafft haben. Und deswegen denke ich, es könnte auch ein Weg sein, über sogenannte Nachbarschaftsprojekte oder Straßenprojekte Leute einzubinden, bei denen dann das Problem der alten Einsamkeit, schlechte Wege, keine Sitzbank, kein öffentliches Treffen ein Teil wäre. Und man hätte gleichzeitig als alter Mensch die Aufgabe, die eigenen Aspekte einzubringen. Es hätte auch eine Wirkung, dass man mit anderen Gruppen wieder in Kontakt kommt, eben wohnortnah, sodass also auch junge Familien erzählen können von ihren Betreuungsproblemen, wenn sie mal krank werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Ansatz so ein bisschen auch eine Aufgabe vermittelt und nicht so dieses Gefühl, betreut zu werden, was viele ja auch nicht mögen.
Benötigt man erstmal Menschen, die das anstoßen? Denn es ist sicherlich ein starkes Engagement in der Anfangszeit auch gefragt. Ich schaue Monika Lang an, die als Vorsitzende der Öcher Freunde hier sitzt, diesen Aachener Nachbarschaftsring auch vor ein paar Jahren gegründet hat. Wie aufwendig ist sowas, wenn Sie hören, was Frau Steffen uns da vorschlägt, dass man sagt, man macht so mit Nachbarschaftsprojekten, guckt, wo fehlt es eigentlich auch für die Älteren, geht daran. Was würden Sie sagen, wie viel Aufwand ist das?
Ja, es braucht schon immer jemanden, der sich den Hut aufsetzt und einen Verein zu gründen, ist kein großer Aufwand. Da braucht man eigentlich nur 7 Leute, bei uns waren es damals sogar 21. Ich hatte das in die Zeitung gesetzt und dann kamen also zu der Gründungsversammlung doch relativ viele Menschen. Wir machen im Verein, verteilen wir die Aufgaben. Wir sind bei der Vorstandssitzung, wir sagen immer erweiterter Vorstand, so um die 10 Leute. Und dann teilen sich die Aufgaben ganz schnell auf. Es gibt ein Büroteam, es gibt ein Zeitungsteam. Wir arbeiten immer in Teams, auch einfach um soziale Kontakte aufzubauen, weil die Teams sich dann auch meistens untereinander ganz schnell anfreunden mit ihrer Aufgabe, die sie da ausführen. Und es gibt ein Kochteam, die dieses Sonntagsessen machen. Also wir machen Sonntagsessen auch zum Beispiel nur einmal im Monat. Dann kommen die Mitglieder und sagen, ach, können wir das nicht jede Woche machen? Dann sagen wir immer, ihr habt alle eine Küche, tut euch zu Gruppen zusammen und kocht gemeinsam bei euch zu Hause an den anderen Sonntagen. Wir wollen immer nur so einen Anstoß geben. Also wir sind jetzt nicht so ein Serviceverein. Wir geben nur diese Anstöße und da ist das gar nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Arbeit ist natürlich schon diese ganzen Abrechnungen, wenn die Leute kommen mit ihren Stundenzetteln, die werden auf einer Datenbank eingegeben, die dann ja auch diese Konten führt der einzelnen Mitglieder. Wir haben ungefähr so 60 sogenannte aktive Mitglieder, die Zeit sammeln. Das ist dann schon was zu tun.
Helene Steffen, danke nochmal an Sie, dass Sie uns angerufen haben. Oliver Hüxold ist auch noch in der Leitung. Und Sie haben es schon gesagt, dass es ja auch wichtig ist, die sozialen Beziehungen eben auch zu pflegen. Vom Deutschen Zentrum für Altersfragen sind Sie uns zugeschaltet. Wenn man nochmal darauf schaut, Einsamkeit, wir haben auch gehört, man kann lange noch aktiv sein, dann kommt aber das Hochbetagtenalter. Würden Sie sagen, Einsamkeit nimmt auch unter den Älteren insgesamt zu?
Das ist sehr schwer irgendwie für das hochbetagte Alter, das zu sagen. Da ist es ganz schwer irgendwie an reliable Daten zu kommen. Für uns, also was wir feststellen, dass im Alter zwischen 70 und 85 Jahren nimmt die Einsamkeit tendenziell eher ab. Was daran liegt, dass wir heutzutage eine andere Generation älterer Menschen haben, die fit sind und auch tendenziell fitter sind und tendenziell gut im Leben stehen. Einsamkeit ist ja tatsächlich nicht nur ein Problem des Alters, sondern Einsamkeit ist ja ein Problem, das den ganzen Lebenslauf betrifft. Mhm. Und was ich noch dazu sagen wollte zu der Frau, die angerufen hat und
aus Aurich,
darauf hingewiesen hat, dass man Einsamkeit nicht nur dem einzelnen Menschen zugute schreiben kann, also dass nicht jeder komplett selbst dafür verantwortlich ist, einsam zu sein, das finde ich extrem wichtig zu erwähnen. Und wir wissen zum Beispiel, dass in ländlichen Gebieten Einsamkeit auch viel durch infrastrukturelle Veränderungen entstehen. Also gerade im Osten, in den ländlichen Gebieten, irgendwie, wo Infrastrukturen zusammenbrechen, irgendwie, wo teilweise keine Busse mehr fahren und sowas, da ist es dann wirklich schwierig zu sagen, ja, du musst dich nur aufraffen, sondern da muss man auch investieren.
Und Marga Koss hat bei den ganzen vielen positiven Beispielen, die wir ja auch gehört haben, hin und wieder auch mal so den Kopf ein bisschen abgewogen. Da hat man ihnen angemerkt, ja, sie sehen es auch so, das kann man nicht dem Einzelnen überlassen. Da muss man doch schon ein bisschen mehr möglicherweise als Gesellschaft investieren. Wie ist da Ihr Wunsch?
Ich habe jetzt doch gerade die Fahne verloren.
Haben Sie intensiv zugehört?
Ja.
Gelegenheit, Anne-Kathrin Zillig mit in die Runde zu holen, eine Hörerin, die uns angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich wohne auch im ländlichen Bereich und bin also sehr dankbar, dass ich noch Auto fahren kann und darf. Ich werde jetzt 83. Aber ich habe ja geschrieben, es ist also wichtig, dass ich mein Leben in die Hand nehme. Und nach dem Tod meines Mannes hat sich auch ein großer Bekanntenkreis sehr zurückgezogen. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich haben sie dann Angst vor alleinen Witwen. Aber Gott sei Dank bin ich noch sehr aktiv und mache mir mein Leben schön.
Wie sind Sie damit umgegangen, dass der Freundeskreis sich zurückzieht? Sie aber sagen, Sie sind sehr aktiv. Auf wen sind Sie dann zugegangen?
Ja, das Erste war, wir waren große Tänzer, leidenschaftliche Tänzer und meine Kinder haben mir eine 10er-Karte für Aguilando Einzeltanzen geschenkt zum ersten Weihnachten. Und das mache ich jetzt also nach wie vor, mein Mann ist jetzt schon fast 7 Jahre tot. Und dass ich im Sportverein bin und dass ich eine Lesergruppe und eine Schreibergruppe und ich lade die Leute dann zu mir ein auch.
Danke Ihnen auch, dass Sie geschildert haben, wie Sie umgegangen sind, auch mit der Veränderung in Ihrem Freundeskreis, dass Sie sagen, man muss sich eben aufraffen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch sehr, sehr lange genauso agil sein können und mit Ihrem Auto überall hinfahren können. Das ist ein Thema, was wir ja auch schon hier angesprochen haben. Die Infrastruktur, die möglicherweise eben auch gegeben sein muss im Umfeld. Marga Koss, jetzt nochmal an Sie. Sie leben mitten in Köln, mitten in der Stadt. Sie haben die Infrastruktur und sagen, dennoch, es ist schwierig.
Ich lebe in einer Millionenstadt und trotzdem kann man hier einsam sein. Ich glaube, auf dem Land ist der Zusammenhalt noch viel besser. Aber auch, ich habe jetzt gehört, man soll sich Leute suchen. Aber Familien oder die meisten haben einen Partner und die wollen überhaupt nicht, dass man als Einzelner noch dazukommen. Und die gehen ja auch noch arbeiten, die haben keine Zeit. Ja, wer soll sich denn da gegenseitig besuchen?
Also was wir auch gerade von der Hörerin gehört haben, auch die Angst vor der einsamen Witwe.
Ja, die dann den Mann ausspannt.
Monika Lang, Sie haben mit ganz vielen Menschen zu tun, die eben auch schon älter sind, die möglicherweise auch Verlust in der Familie, in der Partnerschaft haben. Ist das was Sie auch immer wieder hören, dass so, wenn jemand schon alleine ist, dass das dann fast so ist, man möchte da gar nicht so ran, dass die Freundeskreise wegbrechen, dass man da auch Ängste spürt?
Also wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass am schlimmsten dran sind eigentlich so pflegende Angehörige. Also meistens Frauen, die ihre Mütter oder Väter pflegen, die dann dement sind. Und dadurch bricht der Freundeskreis weg. Da will man nichts mehr mit zu tun. Die kommen kaum noch aus dem Haus, weil sie bei dem Dementen so lange 24 Stunden sein müssen. Und wenn dann dieser zu pflegende verstirbt, dann fallen die in ein ganz, ganz tiefes Loch. Mhm. Also das, manchmal sind es Ehepartner, aber manchmal eben Mutter und Tochter. Und wenn die dann zu uns kommen, dann können wir was für die tun. Aber manchmal ist das dann auch schon schwierig, weil die oft so in Depressionen schon stecken.
In ganz kurzer Runde nochmal, Einsamkeit im Alter, werden alte Menschen von der Gesellschaft alleingelassen. Was würden Sie sich wünschen, Monika Lang?
Ja, ich würde mir wünschen, dass solche Systeme, wie wir zum Beispiel aufgebaut haben, dass da von der Politik her ein Wille geschieht, dass sowas erhalten bleibt. Ich werde auch älter. Jemanden zu finden, der das mit Engagement weitertreibt, ist schwierig, aber wir haben schon Vorstände, die jünger sind. Aber es wäre hilfreich, wenn da die Politik sagt, zum Beispiel, wir übernehmen die Nebenkosten von so einem System.
Frieda Lang, Psychogerontologe, was sagen Sie, was wäre wichtig in unserer Gesellschaft?
Ja, ich hatte es vorhin schon angedeutet. Ich glaube, alles, was wir gehört haben, verdeutlicht doch, dass Einsamkeit im Grunde eine sehr lebensbedrohliche Situation ist, weil sie untergräbt unseren Lebenswillen. Und die Gesellschaft kann das überwinden, wenn sie den Menschen ein positives Gefühl über das Alter vermittelt, wenn wir die Sprache korrigieren im Umgang mit dem Alter, wenn wir die Politik dahin bringen, das Alter nicht als eine Last der Gesellschaft, sondern eben doch als das sehen, was es ist, nämlich eigentlich eine ganz große Ressource für unsere Gesellschaft. Und die 9, 8, 7% der einsamen Menschen, die über 60 oder über 65 sind, die müssen wir eben ganz besonders in den Arm nehmen.
Und da sprechen Sie vermutlich allen hier in der Runde, auch Oliver Huxhold, dem ich auch nochmal herzlich danke fürs Mitmachen, und Marga Koss mit aus dem Herzen, die hier sitzt. Die Sendezeit geht hier zu Ende. Nächste Woche geht es um wahre Liebe, wenn Paare ein Leben lang zusammenbleiben. Passt irgendwie auch in diese Sendung. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Freitagnachmittag. Machen Sie es gut.